Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute zur Speakeasy Bar wie immer die erste Frage: Was trinkst du?
Ich bin heute hochprozentig unterwegs, dafür mit wenig Füllmenge, denn mein liebster Cachaça ist wieder lieferbar. Es hat sehr lange gedauert, also ich habe wirklich 1,5 Jahre lang ihn nicht trinken können. Ich weiß nicht, ob das noch Nachwirkungen von irgendwelchen Booten im Suezkanal waren, die quer gesteckt haben oder was da los war. Aber ich kann endlich wieder anstoßen mit meiner Lieblingsspirituose. Und was hast du?
Ich trinke die immer verfügbare Coca-Cola Light. Wieder ein prächtiges Getränk, auch heute verlässlich gut. Ja, wollen wir gar nicht viel über Getränke philosophieren, denn viel wichtiger ist doch die Frage: Ist Deutschland ein Ramschladen? Das behauptete zumindest vergangene Woche Theodor Weimer. Der ist der Chef der deutschen Börse, ist dort CEO. Deutsche Börse ist auch zuständig für den DAX. Also ist ein wichtiger Mann, der sich mit der Wirtschaftselite auskennt, der auch ein- und ausgeht im Wirtschaftsministerium. Er sagt dort in einer Rede, dass er 18 Mal mit Habeck gesprochen habe. Und anfangs hätte Habeck auch einen guten Eindruck gemacht. Aber nun haben sich die Fundamentalisten durchgesetzt oder setzen sich immer mehr durch. Und deshalb sei Deutschland nun auf dem Weg zu einem Entwicklungsland. Deutschland ist ein Ramschladen, die Investoren sind nicht mehr interessiert, alles ist nur noch bekloppt, wie, so zitiert er dann, richtigerweise Professor Sinn eben schon gesagt hat. Also wir ahnen, wer da also einen Vortrag hielt, Hans-Werner Sinn. Nun, was ist von diesem wirklich sehr irren Video zu halten?
Erstmal geht ja wahnsinnig viel durcheinander. Er sagt ja beispielsweise, ja, die sind nur noch aus Opportunismus in Deutschland, die Investoren. Ja, also, dass sie da Geld hingeben nach Deutschland, liegt nur noch an Opportunismus, weil wir so billig sind, heißt es da. Und da denkt man erstmal, ach ja, das ist aber interessant. Das klingt jetzt so, als würde hier eine Kritik daran kommen, dass Deutschland ein Niedriglohnland ist. Ja, also, dass sowas in der Art kommt. Dann kommt aber sofort die Politikerschelte. Ja, eigentlich sitzen die Politiker wie eine Schlange vor dem Kaninchen. Und die Kaninchen, das sind die Unternehmer und sind kurz davor, denen den Kopf abzubeißen. Das klingt auf einmal sehr nach dem Gegenteil. Also, als würde den Unternehmern zu viel abverlangt und nicht zu wenig. Denn wenn man sagen würde, die Löhne sind zu niedrig, würde das ja bedeuten, anscheinend müssen die Unternehmer mehr geben. Aber das ist offenkundig nicht das, was er zum Ausdruck bringen möchte. Und dieses Video wird dann immer verworren. Er hat ja auch so eine tolle Art und Weise zu sprechen. So, ja, wir sind ja bald schon auf dem Weg zum dritten Weltland. Ja! Also jeder Satz wird auch mit so einem Ja beendet. Also wahnsinnig eloquent von diesem Mann. Und ich fand das ehrlich gesagt einfach amüsant, diese Aneinanderreihung von völlig widersprüchlichen Dingen. Also der sagt dann beispielsweise, ja, wir müssen wieder mehr eine Private Economy werden, wie in den USA. Ja, also mehr privates Unternehmertum. Ja. Und ist uns egal, wer in Washington sitzt. Eine Minute später sagt er, wegen des Inflation Reduction Act ist jetzt in den USA bald Bonanza. Und man denkt sich so, aber eben hast du doch gesagt, ist egal, wer regiert. Jetzt sagst du auf einmal, nur dank der Regierung ist in den USA jetzt wieder Goldgräberstimmung. Also es geht vorne und hinten nichts zusammen, aber auf eine lustige Weise vorgetragen, der verwirrte Mann.
Und das hat mich so umgehauen an dieser ganzen Geschichte. Also dass die Kapitalfraktion oder Teile der Kapitalfraktion so denkt, das hat mich nicht verblüfft. Mich hat auch nicht verblüfft, beziehungsweise nicht übermäßig verblüfft, dass er sagt, wir haben einen Fachkräftemangel, aber was machen wir? Wir kriegen die Migration nicht geregelt. Wir holen nur Leute ins Land, von denen dann 50% der eingewanderten Bürger Geld empfangen, also so eine richtige Migrationsfeindlichkeit wird hier zum Ausdruck gebracht und das deckt sich ja auch mit Umfragen derer, die zwar sagen, wir brauchen mehr Fachkräfte, aber wir müssen unbedingt eine noch härtere Politik an den Außengrenzen fahren und das ist ja das, was man von Grün über SPD bis CDU, AfD dabei ist durchzusetzen, aber die Ahnungslosigkeit, die analytische Unschärfe, dieses Kuddelmuddel, um es einfach mal korrekt auszudrücken, das da artikuliert wird, das fand ich so erstaunlich, weil man ja doch bei aller Kritik an der Wirtschaftselite immer noch den Eindruck hat, dass sie vielleicht eines wenigstens tun, nämlich was von Wirtschaft verstehen. Aber
von ihrem eigenen Interesse verstehen auch.
Von ihrem eigenen Interesse verstehen. Also ein Teil zum Beispiel dieser Rede müsste er ja, also wenn man das jetzt so unterschreiben will, wie er das sieht, dann müsste er einen Teil seiner Rede ja an Christian Lindner richten, müsste sagen, in den USA haben die den Inflation Reduction Act, der ist sehr teuer, der hat aber Investoren noch und nöcher angezogen, deswegen sind die hier weg, also bitte geh von der Schuldenbremse, damit wir das tun können. Ja, das wäre die vernünftige Adressierung. Mit der Migration müsste er sich einfach die Zahlen vor Augen führen und sich klar machen, das stimmt gar nicht, was ich da erzähle, dass die da fast alle oder zu 50% Bürgergeldempfänger auf Dauer werden. Das ist nicht wahr. Und dann wird überhaupt nicht die Verantwortung herausgearbeitet, die die Unternehmen ja haben, nämlich dafür, dass sie gewisse Mobilitätswenden verschlafen haben und genau deshalb die Autoindustrie schwächelt. Und da können, also bei, wir sparen ja auch nicht mit Kritik am Wirtschaftsministerium und an Dingen, die Habeck macht, aber dafür kann Habeck gar nichts. Das hat auch, die Verbrenner sind in der Welt immer weniger beliebt und darunter leidet die Autoindustrie. Und da sieht man einfach, dass dieser Mensch sein eigenes Interesse nicht zusammengebunden bekommt.
Ja, es ist ganz wirklich verworren, was er sagt. Also der sagt ja auch, in 35 Jahren wird es noch Verbrenner geben. Da würde ich gerne wissen, meint er, irgendwo auf der Welt werden noch ein paar rumfahren oder meint er, die werden dann noch produziert werden? Hm. Denn wenn Letzteres gemeint ist, das ist ziemlich ausgeschlossen. Die neuesten Zahlen davon, was für Reichweiten E-Autos oder Hybridautos haben, beispielsweise aus China, die sind erschreckend. Ja, also riesige Reichweiten, sehr niedrige Preise. Das heißt, dort gibt es unglaubliche Fortschritte und dieser Mann denkt wirklich immer noch, das Problem der Autoindustrie wäre, dass die deutsche Regierung zu scharfe Vorgaben gemacht hat, was den CO2-Ausstoß angeht oder dass die durch Sanktionen irgendwie Energiepreise verteuert hätte und weiter von der Realität könnte man einfach nicht weg sein. In Wahrheit ist es natürlich so, dass man selbst diese Transformation verschlafen hat und jetzt aber irgendwie dafür die Politik verantwortlich machen will. Aber ich glaube, das ist einfach ein Weltbild, wo man eben merkt, okay, einerseits sind diese Leute natürlich Erwerbsbürger, die am Reichtum anscheffeln interessiert sind. Es sind schon aber auch einfach Leute, die auf jede rechte Demagogie selbst auch reinfallen. Also die das nicht einfach nur reproduzieren, um irgendwie den einfachen Leuten nach dem Mund zu reden, damit die Erfolg haben, sondern ich glaube, die denken auch wirklich so, Deutschlands größte Probleme sind Ausländer, die Sozialleistungen kassieren und dass man irgendwie noch viel zu klimafreundlich eigentlich unterwegs ist. Also dieses Weltbild haben die einfach wirklich, die sind ein bisschen schlicht, sowohl in Rhetorik als auch im Inhalt. Und ja, was soll man da sagen, außer haha.
Ja, du hast ja auch Citizen Kane gesehen, nehme ich an. Und in Citizen Kane haben wir es ja da mit einem Medienmogul und Vertreter der Wirtschaftselite zu tun, der genau weiß, was los ist, der aber versteht, Populismus über seine Blätter zu machen, um für sich alles auf seine Seite zu ziehen. Also es ist besser, wenn das Kapital das übernimmt, nicht, dass die Leute selbst noch auf Ideen kommen. Aber das ist ja jemand, der als kühler Stratege das alles durchschaut und selbst nicht einer Ideologie anheimfällt. Hier haben wir, wie du das jetzt gerade geschildert hast, das krasse Gegenteil. Und das finde ich so bemerkenswert. Im Übrigen offenbart es ja auch ein interessantes Politik- oder sagen wir Demokratieverständnis, wenn er sagt, ja, in Amerika, da hat sich die Industrie völlig befreit, die Wirtschaft völlig befreit von der Regierung, was ja nicht stimmt, weil wir jetzt gerade so viel Wirtschaftspolitik wie lange nicht, Industriepolitik wie lange nicht erleben, aber nehmen wir mal an, das ist so und er lobt das und er sagt dann, denen ist egal, welcher alte Mann da regiert. Also nach dem Motto, wer unter mir Präsident ist, interessiert mich nicht. Und so müssen es jetzt auch die deutschen Wirtschaftsvertreter machen. Und das ist ja wirklich diese Idee, dass man eine Wirtschaft hat, die nicht mehr von der Demokratie in irgendeiner Weise gesteuert oder gar eingehegt werden kann, die also losgelöst ist vom Demos, die also für sich eine eigene Regierungsform bildet, die kann man dann Oligarchie oder sonst wie taufen. Und dass er das so offen vorträgt, das ist schon wieder verwunderlich.
Es ist verwunderlich, dass er diese, es ist ja wirklich eine Demagogie, dass er diese vorträgt, das stimmt, aber dann auch wieder, wie inkonsistent die ist. Also man kann ja dann nicht sagen, wir sind die eigentlich Herrschenden und die Politiker sind ja nur die, die sich an uns quasi bereichern, an unserer tollen Tätigkeit und die müssen wir mal wieder zurückdrängen. Und auf der anderen Seite sich dann aber eine Führung wie in den USA wünschen, wo zwar angeblich egal ist, wer im Weißen Haus sitzt, aber gleichzeitig man den Inflation Reduction Act lobt. Also da geht wirklich nichts zusammen bei diesem Mann. Und ja, also ich fand es einfach doch im Nachhinein gesehen sehr amüsant.
Aber es ist symptomatisch.
Ja.
Und es bedeutet natürlich sehr viel. Also wenn man jetzt so mal volkswirtschaftlich denken will, wenn also das etwas ist, was in den Köpfen der Entscheider vor sich geht, dann kann man ja wirklich gut nach Deutschland sagen. Also dann sind wir wirklich ein Ramschladen, aber anders, als er das meint.
Ja, ja, dann ist man wirklich ein Ramschladen. Also jetzt muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht in die Vergangenheit irgendeinen idyllischen Zustand projiziert, wo die Unternehmer mal klüger waren. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich waren das damals auch ähnlich unangenehme rechte Haudegen. Aber wenn es mal sowas gegeben haben sollte wie ein Land der Dichter und Denker, dann können wir in diesem Video sehen, davon ist nichts mehr übrig, falls es diesen Zustand mal gab. Da wäre ich jetzt vorsichtig, aber viel ist da nicht übrig. Aber du hast jetzt schon, Wolfgang, das Thema Medien angesprochen. Und ich finde, das führt uns so schön zur ersten Frage, denn da wird direkt auch auf ein mediales Erzeugnis, das sehr bemerkenswert war, aus den vergangenen Wochen hingewiesen, nämlich auf die 13-Fragen-Folge zum Thema Wehrpflicht. Das Format 13 Fragen kennen vielleicht einige, da gab es auch eine Folge
alle
zum Thema
das.
Wehrpflicht, das kennen wahrscheinlich alle, da waren wir ja auch dabei, von daher muss man es ja auch eigentlich auch kennen. Wolfgang, hast du die Folge gesehen?
Ich habe nur ein paar Ausschnitte mir angesehen, die auch ein bisschen viral gingen.
Ja, ich habe auch nur den Podcast von unserem Freund Jean-Philippe Kindler gehört, der hatte nämlich mit Simon David Dressler, der auch in der Folge da war, diese beiden sehr geschätzten Herren, die haben sich dort unterhalten über diese 13-Fragen-Folge und das war sehr bemerkenswert, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, was da so bemerkenswert war, aber ich lese die Frage mal im Ganzen vor. Und zwar Jakob fragt dich, Wolfgang, ja, die geht jetzt mal an dich die Frage, fragt Folgendes, habt ihr das 13-Fragen-Video zur Wehrpflicht gesehen? Wie erklärt ihr euch die der Wehrpflicht überwiegend positiv gesonnenen Kommentare? Glaubt ihr, es gibt in der jungen Generation tatsächlich eine neue Einstellung zum Militär allgemein?
Offenbar ja, sonst hätte man solche Kommentare nicht überall gelesen und ich kenne diese Kommentare nicht nur in Bezug auf die Sendung, sondern auch kann man das sehen, wenn zum Beispiel die Nachrichtensendungen irgendetwas posten bei Instagram, Pistorius will nochmal mehr für die Aufrüstung ausgeben oder eine Dienstpflicht für alle soll kommen, dann sieht man dort sehr, sehr viele positive Kommentare und es sind durchaus junge Leute, die dafür sind, es sind nicht nur die Alten, die die Jungen dahin schicken wollen, sondern auch junge Leute sind bei dieser Sache dabei. Und da stellt man sich ja erstmal die Frage, wie kann man so blöd sein, wenn man jetzt eigennützig denkt, dass man ein Jahr gestohlen bekommt. Denn das ist es ja, es wird ja ein Jahr so sein, dass der Staat darüber verfügt, was man zu tun hat. Jetzt kann man da zwar auch noch wählen, aber dieses Jahr ist ja nun erst einmal eines, das man nicht für die Dinge nutzen kann, die einem vielleicht wichtiger wären. Wie kann man sich also so sehr freuen über eine derartige Freiheitsbeschränkung, wo ja sonst schon die kleinste Limitierung des Tuns als großer Eingriff bewertet wird? Und ich glaube, dass wir uns da in einer ganz fatalen Ideologie momentan befinden. Niemand erwartet von der Politik mehr irgendetwas, außer vielleicht noch AfD-Wähler, die wirklich glauben, wenn wir die AfD wählen, kommt die Goldmark zurück oder so. Aber niemand erwartet mal was von der Politik. Wir sind eigentlich total defensiv. Alle Wahlaufforderungen zur Europawahl waren minimal aktivistisch. Es war immer nur Begründung da, verhindere die AfD. Geh deshalb wählen. Aber es gibt keine positive Vision. Das gilt für das Inland ganz genauso. Es gibt keine soziale Verbesserung und es ist auch nicht davon auszugehen, dass es künftig in irgendeiner Weise angenehmer wird. Und jetzt macht die Politik das einzige Angebot, das sie überhaupt noch machen kann und wo sich auch noch was bewegt, wo der Staat auch noch als handelnder Akteur auftritt und etwas bewirken kann, nämlich Patriotismus und Nationalismus.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 100-minütigen Episode sprechen wir darüber, ob der Pazifismus heutzutage naiv oder sogar obsolet ist. Wir fragen uns darüber hinaus, ob linke Parteien die Gehälter ihrer Mandatsträger begrenzen sollten, ob es soziale Quoten braucht und ob der Eurovision Song Contest Europa wirklich vereint oder ein nationalistisches Spektakel ist. All das und viel mehr erfahrt ihr in der Speakeasy Bar, die ihr bei Patreon und Steady abonnieren könnt. Herzlichen Dank.